Live in Mixtapes.
Christian,
hello.
Du, eine wichtige Frage habe ich an dich. Wie hältst du so mit Niederlagen generell in allen Bereichen? Wie geht's dir damit?
Ich bin ein sehr unkompetitiver Mensch und daher habe ich wenig Niederlagen im engeren Sinn mein Leben erlebt.
Weil du das von vornherein quasi aussparst oder nicht zulässt?
Ja, ist eigentlich nie so weit gekommen. Also,
hast nie verloren.
Also, Niederlagen sind Fälle, wo ich jetzt im Nachhinein sage, da war ich als Mensch habe ich mich schlecht verhalten. Aber Die Frage ist, ob das eine Niederlage ist.
Ach, so meinst du, ja, in dem Sinn, ja.
Aber okay. In dem Sinn, dass ich jetzt irgendwie verliere
Im Moment. Ich meine jetzt ein Spiel, so richtig ein Spiel verlieren, ne?
Naja, ich habe eine kurze Geschichte, sehr tragisch. Da war ich 7 oder 8 Jahre alt und ich wollte ein guter Fußballer werden und ich war dann in einem Fußballverein. Ich habe fast nie spielen dürfen, weil ich eben so schlecht war. Und einmal habe ich gespielt, schlecht wie immer, und dann hat der Trainer, der hat mir halt immer ein paar Minuten spielen lassen, damit ich halt irgendwie nicht zum Weinen beginne. Und einmal habe ich dann gespielt, 10 Minuten, und dann hat er mich geholt und hat gesagt, Christian, geh da was anziehen. Und ich habe diesen Code nicht verstanden, dass das heißt, ich spiele es aus. Und ich bin dann in die Kabine gelaufen und habe mir was angezogen. Das war so ein Kinderjackerl.
Du wirst schon wieder.
Und dann bin ich mit dem Jackerl wieder aufs Spielfeld gerannt. Also ich wollte nur, dass der, ich dachte, der wollte einfach nur, dass ich mich nicht verkühle. Und dann bin ich da halt so ein bisschen mal dumm gerannt, ein paar Meter, und dann
ist mir schau mal, das ist ewig her und du weißt das immer noch. Also die Niederlage oder überhaupt generell dieses Feeling ist was anhält. Ne? Bei mir hängt es damit zusammen, wer mir die Niederlagen zufügt, glaube ich. Also wenn ich mal davon ausgehe, ich rede jetzt vom Spiel, ne? vom Sport, davon ausgehe, dass der andere besser ist und wenn der dann gewinnt, dann passt das für mich. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ne? Nur wenn die gleich gut sind in meiner Wahrnehmung oder schlechter und ich verliere trotzdem, dann tue ich mir nachher so schon ein bisschen zurecht. Liegen so schlecht gelaufen oder irgendwie die Platzverhältnisse, das Wetter war schlecht, so irgendwie, glaube ich.
Also du redest vom Tennis?
Dann, ja, meistens vom Tennis.
Oder das ist wahrscheinlich in puncto Niederlagen einer der härtesten Sportarten.
Ja, ja, ja.
So weit habe ich es nie kommen lassen.
Ja.
Also ich habe immer geschaut, dass ich so eine Sportart nie so ernst nehme, dass man das wehtun kann.
Das ist wirklich, ja.
Ich mache auch hauptsächlich nur Sportarten, wo man gegen sich selbst kämpft.
Ah, okay. Ja, da kann man sich das immer irgendwie dann sozusagen zurechtlegen dann. Wir haben aber jemand hier, der kennt sich mit Niederlagen noch besser aus. Ich glaube nicht privat, weil natürlich steht er in voller Blüte, aber er hat sich historisch mit Niederlagen beschäftigt, nämlich das ist der Roland Kratzer. Hallo Roland.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo. Super, dass du da bist. Du bist Radiomacher, Sendungsmacher auf Ö1, Ö3, FM4, Regisseur, glaube ich, Drehbuchautor, auch Schauspieler, Musiker. Also du kennst dich in vielen Bereichen aus und trotzdem dein letztes Projekt, das ist momentan, kommt mir vor, in aller Munde. Du hast nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel 4000 Jahre Niederlagen, Österreichs beste Geschichten vom Scheitern. Das haben wir gelesen in den letzten Tagen, letzten Wochen und ich muss sagen, das ist eines der unterhaltsamsten, besten Bücher zum Thema Geschichte generell.
Das
freut mich. Nicht nur Niederlagen, sondern Geschichte überhaupt. Es ist spannend, es ist herzerwärmend, es ist tragisch, es gibt neue Infos, alles dabei. Also bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, dieses Buch sofort kaufen und lesen. Trotzdem habe ich vorher eine andere Frage an dich. Warum folgt dir Barack Obama auf Twitter?
Das ist eine total berechtigte Frage und ich weiß es bis heute nicht, wie das passiert ist. Ich schätze, es war ein Unfall.
Okay.
Ich habe nie mit ihm gechattet, so ehrlich bin ich. Und es ist aber eigentlich der Hauptgrund, warum ich immer noch dort bin.
Okay.
Also sonst ist Twitter, und ich sage immer noch Twitter dazu, weil X ist einfach ein Scheißname, nicht so spannend mittlerweile, aber dadurch, dass mir Barack Obama folgt, werde ich diese Plattform einfach niemals verlassen können. Ne?
Ja.
Ja, und alle 3-4 Jahre poste ich es einfach, weil ich bin stolz drauf.
Nach wie vor, ja. Das ist der große Schulterklopfer.
Weil so viele Millionen Leuten folgt da jetzt nicht.
Nein, eben, ja. Das verstehe ich.
Ein paar Mille, aber nicht viele.
Das war jedenfalls keine Niederlage, das war ein
erhebender Moment. Das war durchaus einer der wenigen Gewinne im Social-Media-Bereich. Ja.
Ich habe natürlich am Anfang die Frage bei mir stehen, die, glaube ich, immer kommt, woher kommt generell dein Interesse an Geschichte, weil ich sie trotzdem interessant finde, diese Frage, weil das so viele unterschiedliche Möglichkeiten aufmacht, woher das generell kommt, dieses Nachfragen an die Geschichte.
Relativ banal, und du wirst das sehr gut verstehen, meine Mutter ist Historikerin und Germanistin und Gymnasiallehrerin, also da bin ich quasi schon ein bisschen damit aufgezogen. Mein Vater, ein großer Freund der Kunst- und Kirchengeschichte, also das war so quasi dieses geisteswissenschaftliche Biotop, in dem ich da aufgewachsen bin. Und mir hat es einfach immer schon taugt. Mir hat es einfach immer auch schon ein bisschen mehr taugt als die Gegenwart oft. Also ja. Nachrichten und so sind auch wahnsinnig wichtig, aber ich lese es dann und denke mir, ja, warten wir mal, was passiert, aber dann nörde ich mich dann doch wieder in irgendeiner Erbschaftsstreiterei aus dem 15., 14. Jahrhundert. Eine, weil es mich dann wirklich tatsächlich mehr interessiert oft. Ja. Also es ist eigentlich ein sehr großer Eskapismus.
Okay.
Also ich fliehe in die Geschichte, weil dort sind die Geschichten oft auch schon fertig erzählt. Ne? Und da muss ich mir keine Meinung mehr, also da kann ich mir leichter eine Meinung bilden. Mhm. Ich glaube, das ist es einfach. Ich fliehe gerne in die Geschichte. Mhm.
Und war das immer schon Österreich bezogen oder war das auch die Weltgeschichte zwischendurch?
Es war immer schon die Weltgeschichte, ja. Mhm. Und Österreich halt, weil ich halt Österreicher bin und weil ich, glaube ich, auch kein Land auf der Welt wahrscheinlich so gut verstehe wie Österreich. Mhm. Und wahrscheinlich auch nur, ich persönlich jetzt nur in Österreich funktioniere, so als Mensch, glaube ich. Mhm.
Aber das Thema, dass du jetzt quasi ein Buch schreibst über die Niederlagen in der Weltgeschichte, ist das für die Zukunft noch was dich vielleicht interessieren könnte oder ist das vielleicht dann schon zu... Ein zu offenes Thema, ein zu breites Thema.
Kann man schon machen.
Ich stelle mir vor, dass die Auswahl sehr schwierig ist.
Kann man schon machen. Wobei, je größer die Auswahl ist, desto leichter ist eigentlich, was auszusuchen. Mhm. Also meine Selektion funktioniert einfach so, mich muss interessieren. Das ist so mein, das ist eigentlich alles. Ja. Mhm. Mich muss interessieren und das muss irgendwie zusammenpassen. Mhm. Also so suche ich aus und da ist die Weltgeschichte natürlich auch sehr dankbar, was Niederlagen betrifft.
Mhm. Ist Österreich da irgendwie speziell? Ich glaube irgendwie, wir Österreicher, wir hören es ganz gerne oder wir hören gerne von Niederlagen generell, aber gibt es irgendwie so ein romantisches Österreichertum, das gern verliert?
Ich glaube, dass jede Nation, jede Kultur, jede Religion, alle haben wahnsinnig viele Niederlagen in ihrer Geschichte. Manche finde ich verklärend sehr gut. Mhm. Also so drehen sie um zu Siegen, wie die Franzosen zum Beispiel und die Engländer, die wahnsinnig viel Dreck am Stecken haben, aber irgendwie bleibt dann immer nur die Resistance über.
Was meinst du da zum Beispiel?
Zweiter Weltkrieg. Es hat wahnsinnig viele Nazis gegeben in Frankreich, die zuerst quasi im Vichy-Regime mit den Nazis kollaboriert haben und dann konkret mit den Nazis kollaboriert haben. Aber übrig blieb sind eigentlich nur das Gefühl, dass alle Franzosen Widerstandskämpfer waren im Zweiten Weltkrieg. Mit einem Barett und einem Baguette und einer Bombe und alle waren wahnsinnig gut aussehend, haben so schicke Zigaretten geraucht in so einem Zigarettenspitz und haben Nazi-Züge in die Luft gejagt. Mhm. Und das ist sehr gut gemacht, finde ich. Also diese Erzählung, dieses Narrativ funktioniert sehr gut.
Da hat General Vichy es nicht schwer gehabt, das zu machen, glaube ich, oder? Das ist relativ
richtig funktioniert. Richtig, ne? Genau. Und was in ihren Kolonien, wobei die Franzosen sagen nicht Kolonien, sondern Provinz, aufgeführt haben, ist jetzt auch nicht so ein großes Thema eigentlich. Also so meine ich, die haben ihr Narrativ ein bisschen besser dreht. Was die Österreicher besonders macht, finde ich, also ich glaube, wir leiden immer noch unter diesem Minderwertigkeitskomplex, dass wir mal viel größer waren und viel mächtiger waren, obwohl wir auch, wie wir groß und mächtig waren, ständig verloren haben eigentlich. Was aber sehr österreichisch finde, ist diese Umkehrung der Niederlage zu einem moralischen Sieg. Ich glaube, da sind wir wahnsinnig gut. Also, dass wir die Niederlage zwar akzeptieren, aber sagen, ja, wir haben verloren, aber eigentlich haben wir gewonnen. Und wenn das und 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 das anders gewesen wäre, dann hätten wir eh gewonnen. Ich glaube, das ist der spezifisch österreichische Umgang mit der Niederlage. Also, wir akzeptieren es und wir ignorieren es gleichzeitig.
Gerhard Berger, Hetivari.
Hetivari, genau, ja. Ja. Was 10 Siege, oder? Glaube ich, insgesamt in seiner Karriere und immer ganz knapp eigentlich.
Und einmal vorlassen, ne?
Und einmal vorlassen, genau. Und ich glaube immer noch der Weltrekordhalter für die Brenner Autobahn mit LKW und Anhänger.
Wie?
Da hält er den Weltrekord für die schnellste Fahrt im Brenner runter.
Jetzt tatsächlich?
Ich glaube, ja. Aber er kommt halt aus einem LKW-Unternehmen, das heißt, er hat wahrscheinlich viel trainieren können, aber das ist, glaube ich, seine größte sportliche Leistung, glaube ich. Ja! No flowers, no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowels
shaking earthquakes of doubt and remorse. Assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade, cause he's racing and pacing and parting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up, and long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. Cause he's going the distance.
In deinem Buch waren viele Geschichten, wo man sich wundert, dass das nicht ein Riesending ist.
Ja, oder verfilmt worden ist manchmal. Ja. Ja. Wundert mich auch, keine Ahnung. Also manchmal schreibe ich es eh konkret ein, dass ich nicht verstehe, warum das noch nicht verfilmt worden ist. Also Johnny Breitwieser zum Beispiel,
der, gut der
Gangsterkönig von Maischer. Extrem gut aussehender Mann, guter Typ. Also gutes Image gehabt zumindest, verstehe nicht. Also Theaterstücke und so gibt es eh, aber...
Was war mit dem?
Das war der Gangsterkönig von Meidling, der Einbrecherkönig von Meidling, der im Ersten Weltkrieg oder der in wirklich ganz, ganz furchtbaren Umständen in den Slums von Meidling aufgewachsen ist und immer wahnsinnig wissenschaftlich interessiert war. Also er hat sich als kleines Kind schon im Zoo'schen Brunnen einsperren lassen in der Nacht, nur um die Tiere, um das Verhalten der Tiere zu studieren. Und dann hat er eigene Elektrobohrer entwickelt und wir reden da vom Jahr 1910, mit dem er dann Safes geknackt hat und hat dann einrücken müssen. Dort hat er es irgendwie geschafft, dass er für verrückt erklärt wird, ist dann in die Psychiatrie eingewiesen worden, aus der wieder ausbrochen und hat dann während des Ersten Weltkriegs extrem erfolgreiche Diebstähle gemacht, er ist ins Kriegsministerium eingebrochen und in die Hirtenberger Munitionsfabrik und was ihn auch so beliebt gemacht hat, war, dass er immer einen Teil seiner Beute an das einfache Volk verschenkt hat.
Deshalb also ein Robin Hood quasi. Ne?
Robin Hood von Meidling, genau, aber imagemäßig und auch, soll man sagen, karrieretechnisch extrem guter Schritt, weil die helfen da dann auch die Leute. Dann hat er es allerdings ein bisschen übertrieben, weil er hat sich eine riesige Villa gemietet im Speckgürtel unter falschem Namen zwar, aber die Villa war trotzdem groß. Da ist er dann gestellt worden von der Polizei, wollte mit dem Rad fliehen. Sie haben ihn umstellt und er hat gesagt, na bitte, ja, gib mir, da schießt es mir nicht. Und dann haben sie ihn erschossen. Mhm. Und bei seinem Begräbnis zigtausende Menschen.
Das und ist eigentlich ein Drehbuch wirklich für einen Film,
der total, jetzt sofort gedreht werden sollte. Total, eine super Geschichte, du hast echt alles. Ja. Na, eine kleine Liebesgeschichte dazu und fertig.
Wer sollte ihn spielen? Manuel Rubey.
Optisch würde es ausgehen, ja. Ob es vom Charisma her geht, weiß ich nicht, muss man sich anschauen.
Das ist ja fast wie Hedy Lamarr. Ne?
Genau.
Weil die hat ja auch... Also einerseits war es eine der weltberühmtesten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Und dann, ich habe es nie verstanden, aber die hat dann Bluetooth-Technik im weitesten Sinn entwickelt.
Ne? Genau, also Technologie für die US-Armee im Zweiten Weltkrieg, ein Frequenzsprungverfahren, was eben darum gegangen ist, wie man Torpedos leitet. Und das ist die Basis für Bluetooth und Wi-Fi und alles. Hat ihr allerdings auch nicht viel gebracht, muss man sagen.
Wie meinst du, in dem Sinn, dass sie dann halt privat nicht glücklich worden ist, weil sie so viele Ehen gehabt hat und so weiter?
Sie hat sehr viele unglückliche Ehen gehabt, ja, und war öfter einmal kurz an der Armutsgrenze, aber es... ist auch noch nicht so lang bekannt, dass die da mitgearbeitet hat an dieser Erfindung. Also die war extrem geschickt und sehr gescheit und auch eine gute Schauspielerin. Aber künstlerisch ist es relativ schnell bergab gegangen mit ihr in den 50er Jahren und sie hat dann noch ein paar Sachen erfunden, die keiner braucht hat. Am Schluss ist dann wieder gegangen, aber eigentlich kein so schönes Leben dafür, wie großartig sie eigentlich war.
Die hat ja, glaube ich, die ist vor allem hat die sehr unter dem Altwerden und unter dem, dem Verfall gelitten.
Ja, ja.
Dass sie diese... Die war die Vorlage für Schneewittchen, ne? für den Zeichentrickfilm. Ne?
Genau, und ihr Mittelscheitel war quasi die Signature-Frisur der 30er und 40er Jahre.
Ja. Und?
Und war verheiratet mit einem total argen Typen, Fritz Mandl, eben Chef der Hirtenberger Munitionsfabrik, die immer wieder mal runtergekommen ist. Das war ein bisschen so mein Nemesis, diese Munitionsfabrik. Mhm. Ein Faschist, großer Freund von Mussolini, sie ist dann buchstäblich aus dem Fenster geflohen und abgehauen und ist dann nach London und hat dann einen der Meyers aus MGM, also Metro-Goldwyn-Mayer, getroffen und ist mit dem am Schiff nach Amerika gefahren, hat angeblich am Schiff ihren neuen Namen gekriegt, Hedy Lamarr. Und der Mandl ist da geblieben und war insofern spannend, weil wie die Nazis gekommen sind, wollte natürlich die Nazis unterstützen. Nur haben die Nazis dann gesagt, ja schön und gut, du bist Jude. Und... da war er allerdings schon in der Schweiz und ist dann nach Argentinien weitergegangen. Von Argentinien aus hat er noch einige Nazis unterstützt. Laut FBI ist Hitler bei ihm untergekommen in Argentinien. Mhm. Also gibt es die Theorie von J. Edgar Hoover selbst, hat man ihm nie nachweisen können. Ist dann wieder zurück nach Österreich, hat seine Fabrik zurückgekriegt, alles gut. Aber auch ein sehr spannender Typ, muss man sagen.
Und Hedy Lamarr ist eigentlich posthum auch nochmal ein bisschen gedemütigt worden, furchtbar. Weil es hätte ja das Kaufhaus in der vom Benko in der Marilferstraße hätte ja Hedy Lamarr heißen.
Genau, und da wäre ja Nachlass ausgestellt worden, aber nein, nichts. Mhm. Benko hat es verschissen.
Ich hätte einen Liedwunsch an der Stelle. Also wenn wir jetzt reden von Österreich und Niederlagen und so weiter, da würde sich der Hansee anbieten. Kennst du den Hansee?
Also Lütsch.
Genau, mhm. Das Botschaft der Leben. Der war immer ein Europameister im Halbwettergewicht. Ne? Ja. Also der war wirklich was. Also der war riesengroß. Und dann kam der Abstieg. Drogen, falsche Freunde, Alkohol.
Moment, jetzt Probe aufs Exempel. Was kannst du uns über den erzählen?
Nicht viel mehr. Nicht viel mehr. Habe ich noch nicht auf der Liste
gehabt. Ich, ja? Mhm. Ich finde es eine super Nummer.
Ja, war Nummer eins.
Ja.
Ich weiß nur, der...
Hat er was verdient damit oder hat das irgendwo als Produzent sich eingenannt?
Ich glaube, da hat ihm sehr unterstützt der Sigi Bergmann. Der war ja bis zu seinem Tod ein wahnsinnig großer Förderer und Freund. Also ich glaube, der hat oft im Gefängnis, also der Sigi Bergmann hat immer gesagt, der hat das nicht checkt, dass er im Ring schlägert und dann, sobald er den Anschritt aus dem Ring ausmacht, dass das dann alles wieder verboten ist.
Ja, mhm.
Okay. Das heißt, offenbar so ein paar körperliche Delikte. Ne?
Okay, ja.
Gibt es eben so auch von Voodoo Jürgens ein Lied?
Wann, ja, das gibt es ja
gar nicht. Können wir auch dazu spannen.
Ja. Und er lebt noch. Ich glaube, das ist dann immer.
Was? Was wirklich? Hansi Orsowitz lebt noch? Lebt noch,
ja.
Das habe ich auch nicht gewusst. Schau. Ob ich will oder nicht, manchmal denke ich an früher. Sich durch ein Schleier von Tränen, wo ich einmal war. Wie der Traum, der vergeht, reißt ganz einfach der Fieber. Und immer wach ich auf und ich steh vor meinem Botschattenleben. Ich hab verloren.
Bei uns geht es ja Musik, wir werden nachher so ein paar Musik-Loser-Geschichten uns erzählen. Du hast ja ein rein musikalisches Kapitel, nämlich über den Thomas Forstner, der Letzter geworden ist beim Song Contest.
1991, ja.
Kann mich noch genau erinnern.
Ja.
Ich habe das Lied aber gut gefunden, ich habe das damals nicht verstanden. Warum man das so ablust.
Ich weiß nicht, ob ich es gut gefunden habe, ich glaube, das war mir immer schon ein bisschen wurscht, aber diese Niederlage war einfach so furchtbar. Ja, pur haben wir das angeschaut und gedacht, na, ein Wahnsinn. Habe ich wirklich lange nicht verziehen. Also habe ich wirklich sehr lang bewegt. Obwohl wirklich es gibt sehr viele österreichische Nullpunkte vor ihm und nach ihm. Aber das hat sich irgendwie einbrannt, dieses wirklich? Venedig im Regen, ja, finde ich.
Na, vor allem, weil er zwei Jahre davor ziemlich gut war.
Ja,
war
eben, dann fünfter
mit
Platz.
Null Lied, fünfter genau. Platz ist ja super. Ne? Ja. Damals war noch in der ORF-Beilage, oder wie es damit geheißen hat, in der Fernsehbeilage, Nachlese, da waren ja diese Tabelle, wo man ankreuzen konnte, wie viele Punkte man persönlich jedem Kandidaten gibt und schön. So weiter, wo man es dann selber quasi mit Papa und Mama, wenn man da liegt und da die Geizel macht.
Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich meine erste Song Contest-Erinnerung, ist Venedig im Regen. Ja. Ich war 8. Also ich glaube, ich habe es vorher nie geschaut. Das war wahrscheinlich mein erster Song Contest und dann gleich das. Ne?
Ja. Nein, das ist kein guter Start. Ne?
Das ist kein guter Start. Ne? Aus, ja.
Bringen wir mal die anderen Nullpunkte zusammen.
Wilfried?
Ja, da war ich traurig.
Ja.
Weil ich Wilfried mochte und ich finde das Lied super.
Ist okay.
Mhm. Aber er hat, da war, wenn man es sich jetzt anschaut, der hat wirklich beim Live-Auftritt wirklich schlecht gesungen.
Also ja.
Der hat es gesanglich versemmelt.
Mhm. In dem Moment, ja.
Die Track-Shitters haben Nullpunkte gemacht.
Genau.
Die ja, mit dem Lied, das Klavier, das brennt.
Mac-Max.
Die Mac-Max.
Die einen Nullpunkte gehabt oder einen Punkt oder sowas.
Ich glaube einer, oder?
Ja.
Irgendwer hat uns angegeben aus Mitleid.
Aber das war ja im Jahr nach der Conchita. Ne? Ich glaube, im Jahr danach kann man nicht viel erwarten. Ne? Das ist immer so eine Geschichte. Oder?
Kann man nicht
viel
erwarten, will ja keiner, weil das, eben, das will, kann sich keiner leisten mehr.
La canzone Venedig im Regen canta Thomas Fostner. Ich hab dich gesehen, ein Lächeln wie sanfte Magie. Verzaubert, erfroren, ganz in dir verloren, Gefühle so tief wie die Nacht. Stilles Begreifen und Sehnsucht nach mehr, zärtliche
eine ernsthafte Frage, weil es ja immer heißt, so Niederlagen und wenn man dann die ganzen Coaching-Geschichten sich anschaut, man lernt immer so aus der Niederlage und verbunden mit der Geschichte, sagt man auch, ein wesentlicher Punkt, warum Geschichte so wichtig ist, ist, dass man aus der Geschichte lernt oder lernen muss und so weiter. Ja, aber ich bin manchmal der Meinung, manchmal lernt man nichts, manchmal kann Geschichte einfach nur interessant oder leiwand sein, aber siehst du das auch so wie ich? Es ist ständig lernen müssen aus der Geschichte, nimmt ein bisschen was weg von der Faszination-Geschichte.
Das glaube ich nicht, dass was wegnimmt von der Faszination, aber es ist so eine komische Forderung immer. Mhm. Das, nein, wir müssen was lernen und wir lernen nichts aus der Geschichte. Stimmt, ja, es ist so. Wir werden aber auch nie was aus der Geschichte lernen und ich finde, das ist im Nachhinein immer leichter. Mhm. Also zum Beispiel, du hast irgendwo ein Land, wo es schier zugeht. Ne? Und wir lernen aus der Geschichte, dass wenn wir in dieses Land einmarschieren, als wer jetzt auch immer, dass das total in die Hosen gehen kann. Und wir lernen aus der Geschichte, dass wenn wir dort nicht einmarschieren, das noch viel schlimmer in die Hosen gehen kann. Also was haben wir jetzt gelernt daraus? Nichts. Wir wissen es nicht. Wir müssen es immer wieder verfahren, probieren und verfahren scheitern. Also es ist nicht so leicht. Es ist im Nachhinein ist leicht, aus der Geschichte zu lernen. Aber während sie passiert, während sie noch nicht Geschichte ist, ist es, glaube ich, sehr schwierig, daraus zu lernen.
Mhm. Aber auch nicht immer der Anspruch. Es muss nicht immer der Anspruch sein, zu 100%.
Nein, überhaupt nicht. So, nein.
Oder wenn es passiert, kann es ja nebenbei auch passieren, so quasi. Ne? Es ist ja was automatisch dich dann vielleicht ergibt, wenn man sich damit beschäftigt und sich Dokus anschaut, was drüber liest. Man lernt automatisch was dabei.
Und was man für einen persönlichen Schluss und was man persönlich für eine Schlussfolgerung und für eine moralische Einordnung zieht, ist genau, ja sowieso jedem selbst überlassen. So wie bei allem, womit man sich beschäftigt, meiner Meinung nach.
Das ist aber auch im Privatleben so. Also ich finde da, der Spruch, ich bin aus dieser Krise gestärkt hervorgekommen.
Das nervt mich immer ein bisschen.
Na, es ist auch Blödsinn. Ne?
Ja.
Also nehmen wir mal an, du hast jetzt, weiß ich nicht, du hast dann Krebs, den du Gott sei Dank wieder los wirst. Ja? Dann, aus dem Ganzen wirst du auch nicht gestärkt, wirklich hervorkommen.
Ja.
Ne?
Ja. Also, vielleicht verändert sich dein Mindset ein bisschen und du kannst mit manchen Sachen gut besser umgehen dann, aber gestärkt ist echt ein großes Wort. Ja.
Ja.
Überhaupt Krise als Chance und Mut zum Scheitern, das sind irgendwelche Baufirmen, die irgendwelche schwindligen Häuser bauen und dann lassen sie ja GmbH-Konkurs gehen. Ne? Mhm. Ich meine, ja, super. Aber
deswegen, ich will keine Krise haben, um das dann zu erleben oder sagen zu dürfen.
Ne? Ja. Also diese ganzen Fuck-Up-Nights und so, ja, lieb. Ja. Aber meistens verlieren viele Leute dadurch sehr viel. Ja. Aber meistens nicht die, die dann sprechen auf einer Fuck-Up-Night. The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Mm-hmm.
deinem Buch geht es auch ein bisschen um so Betrüger und Schwindler. Mhm. Und ich habe mir gedacht, der Oberst Redl, den irgendwie mag ich den Oberst Redl.
Du magst
ihn? Und das ist ja. Also ich, so nicht, was er getan hat, aber die Geschichte dahinter, also warum er aufgeflogen ist, das gefällt mir. Kannst du uns ein bisschen was erzählen zum Oberst Redl?
Oberst Redl war ein wichtiger Geheimdienstoffizier vor dem Ersten Weltkrieg. Er hat wahnsinnig schnell Karriere gemacht. Er kommt so aus der polnischen, ukrainischen Gegend des österreichischen Reiches. Das heißt, der hat sehr viele Sprachen gesprochen, was ihm wahnsinnig geholfen hat und hat einen sehr ausufernden Lebensstil gehabt. Also riesige Wohnungen, sehr viele Liebschaften zu Männern, die alle viel jünger waren als er und denen er immer wahnsinnig viel Geld dafür gegeben hat, weil das wäre nicht, das war halt so, man hat es wahrscheinlich schon ein bisschen gewusst, aber das hätte man nie wirklich wissen dürfen, weil sonst wäre es natürlich vorbei gewesen mit seiner militärischen Karriere. Also er hat sich das Stillschweigen seiner Lover auch immer erkaufen müssen. Und er hat zwar eh okay verdient mit seinem Posten, aber halt nicht so gut, dass er sich das alles leisten hätte können und hat dann sehr früh damit begonnen, militärische Geheimnisse an die Russen zu verkaufen vor dem Ersten Weltkrieg und ist ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs aufgeflogen, weil er einen Brief nicht abgeholt hat bei der Post. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen gelben Zettel habt, ich weiß, es ist schwierig und man ignoriert es gern oder einen Brief von der SVA und so weiter, kann man ruhig einmal eine Woche nicht aufmachen, aber abholen muss man es zumindest.
Das war eine Zahlung an ihn, oder?
Das war eine Zahlung an ihn, genau. Und das ist dann geöffnet worden von der Polizei und sagt, oh, hat alles aber viel Geld drinnen. Und so ist man ihm dann auf die Schliche gekommen. Und dann ist man ins Hotel gegangen, wo er gewohnt hat. Und da hat er dann eh schon gewusst, was passiert. Und anstatt dass sie ihn verhaften und verhören, weil es wäre schon gut zu wissen gewesen, was genau er den Russen verraten hat, beziehungsweise er hat ihnen auch sehr viele österreichische Spione in Russland verraten. Mhm. Und anstatt dass das machen, haben sie ihm eine Pistole gegeben, und damit er sich da schießen darf. Okay. Weil das Militär wollte jetzt auch nicht unbedingt, dass das auffliegt. Ja, und der Konrad von Hötzendorf, damals quasi oberster General, hat den Kaiser sogar angelogen. Der hat gesagt, das, ja, das war so eine Schwulengeschichte, ne? Der hat sich halt erschossen, weil was der. Und das hat er verheimlicht, bis es dann in der Zeitung gestanden ist von Egon Erwin Kisch. Und da gibt es, wie im Buch, eine wunderschöne Geschichte, weil Egon Erwin Kisch war Präsident von Sturm Prag, dem Fußballverein. Und da hat er einen Goalie gehabt und der Goalie war eigentlich Schlosser. Und an einem Sonntag will die Polizei die Wohnung von Oberst Redl, der hat damals in Prag eigentlich gearbeitet, aufschließen und haben aber am Sonntag keinen staatlich beeideten Schlosser gefunden. Das heißt, die sind zu ihm gegangen und deshalb hat er nicht spielen können und deshalb ist der Kisch erst auf diese ganze Geschichte draufgekommen. Dürfte alles erlogen sein vom Kisch, um eine gute Quelle zu schützen. Aber ich finde schön, allein deshalb, dass es einen Verein namens Sturm Prag gibt, unterstütze ich schon sehr. Aber ja, Oberst Redl, wie viel Einfluss das dann auf den Ausgang des Krieges gehabt hat, kann man heutzutage natürlich nicht sagen, weil bei Geheimdienstinformationen weiß man ja nie, ob die das dann auch glauben und so weiter. Allerdings haben wir sehr wenig über Russland gewusst, weil er das quasi geschafft hat, die dortigen Spione zu enttarnen. Und es ist, einer ist einmal quasi draufgekommen, dass da anscheinend irgendein hohen Offizier gibt, der Geheimnisse verrät und ist dann nach Wien gegangen und hat das gemeldet und ist beim Redl gelandet. Woraufhin der Redl den diskreditiert und den seine Karriere zerstört hat.
Ja. Das zeigt eigentlich, wie klein das damals war, oder wie soll man sagen, wie klein die
eigentlich schon,
die Personenzahl damals war, die damit zu tun gehabt hat eigentlich. Ne? Und das war aber kurz vor dem Krieg.
Ja. Wahnsinn, ja. Und du magst den Redl?
Nein, ich mag die Geschichte, also, ich mag die Postgeschichte dahinter. Ich kann das bis zu einem gewissen Grad verstehen, weil, wie gesagt, wie ich Kind war, wollte ich das auch wissen, wie der Rudolf und so weiter, wer da geschossen hat. Ich habe dieses Monarchie-Ding, dieses natürlich ist die Monarchie eine falsche, ich lege das ab.
Ja, aber ein bisschen geil ist halt
auch. Ein bisschen geil ist, genau. Ich kann nachvollziehen, warum das viele Menschen geil finden. Es
hat
das
an sich.
Das Zentralbüro ist so gut informiert. Gut informiert. Der Auftrag ist klar, wunderbar. Nicht mehr viel Zeit, die Sache läuft heute. Ja, du kleiner Spion, du. Du kleiner Spion, du. Verfolgen. Und du spionierst. Unentbehrlich, weil du alles riskierst. Nach dem achten Glas Bourbon bist du immer bereit. Ja, ja. Du kleiner Spion, du. Informiert. Und der Auftrag ist klar, wunderbar.
Roland, du bist und warst auch Musiker. Mhm. Dürfen wir auch ein Lied von dir spielen? Du hast, glaube ich, im Jahr 2016, 17 mit deinem Freund Hannes Duscher eine Platte aufgenommen mit dem Titel, glaube ich, es ist so.
Es ist aus.
Es ist aus.
Klassisches für das einzige Album, das man außerbringt, finde ich, es ist aus, ein sehr solider
Titel. Das war so geplant quasi von Anfang an, so Let It Be und damit lassen wir es auch wieder.
So geplant war es nicht, aber wir wollten es machen, damit wir es gemacht haben und ein paar Konzerte spielen und sehr schön, ja.
Dürfen wir dein Lied spielen aus der
Sicher.
Platte? Was denn?
Boah, ich weiß nicht. Wollt ihr was Beschwingtes?
Dürfen wir zwei Lieder spielen?
Ja, sicher.
Habt ihr da eigene Lieder gemacht oder Coverversionen?
Zwei Covers und also Cover. Das eine ist Nadine, das basiert natürlich auf Jolene von der Dolly Parton, da haben wir den Text geändert und ein wirkliches Cover, ich will nicht im Spital drin sterben. I don't wanna die in the Hospital.
Bright Eyes. Na, das müssen wir spielen. Achso, das ist dann natürlich, du wirst wahrscheinlich zwei eigene spielen. Ne?
Wie's wollt's.
Na, was magst denn du am meisten von den...
Ich sehe es ja nicht, zwei schöne Nummern. Sonst, es ist aus, also die Titelnummer ist auch sehr schön. Die einen und die anderen ist auch eine sehr schöne Nummer. Sehr viel Country. Ja, die einen und die anderen.
Und die einen wissen nicht, was die anderen tun. Und die Sieger wissen nicht, dass sie am schon längst verloren. Ich weiß nur, mein Dealer kommt am Montag, was soll ich nur bis Montag tun. Und die einen wissen nicht, was die anderen tun. Ja, die einen wissen nicht, was die anderen tun. Und die Gestricken sind deppert, weil sie passen nicht ins Muren. Ich weiß nur, mein Zug kommt in 4 Minuten, was soll ich so lang tun? Und die einen wissen nicht, was die anderen tun. Schenk mir nur eins ein, lass mir das Tischgerier einfach sein, lass mich bitte in Ruhe, alte Goschen und hör zu. Und die einen wissen nicht, was die anderen tun. Und die anderen haben schöne Fahrer und gehen dann zu schiere Huren. Ich weiß nur, ich bin verknallt, ich bis über beide Uhren. Und die einen wissen nicht, was die anderen tun. Ich will nicht im Spital drin stehen, kennt mich nicht wer außer fehlen. Der Maschinerie am Tor macht mich total verrückt, ich schau aus wie kleiner Buh in einem Schlafanzug. Ich will nicht im Spital drin stehen, kennt mich nicht wer außer fehlen. Geh bitte, lenk die Schwester ab und tu es was fragen, sonst land ich noch gleich im Leichenwagen. Ich will nicht im Spital drin stehen, kennt mich nicht wer außer fehlen. Bring mir meine Schuhe, bring mir meine Schuhe, bring mir meine Schuhe schnell. Bring mir meine Schuhe, bring mir meine Schuhe, bring mir meine Schuhe schnell. Ich hab Wasch vorbei, was der Doktor sagt, ich bleib doch sicher nicht noch einen einzigen Tag. Ich will nicht im Spital drin stehen, kennt mich nicht wer außer fehlen. Geh du mir schon Schleiche aus meinem Arm, das fühle ich mir viel um, mach mich ganz verloren. Ich will nicht im Spital drin stehen, kennt mich nicht wer außer fehlen. Bring mir meine Schuhe, bring mir meine Schuhe, bring mir meine Schuhe schnell.
Wir haben ja uns vorgenommen, dass wir auch ein bisschen über Niederlagen aus der Musik sprechen, weil wir jetzt ein Stück von dir gespielt haben. Ich hätte eine Niederlage aus der Musik, das wäre eigentlich, Lukas, unsere Geschichte ein bisschen, nämlich wir haben diese Band Patch Moser nach wie vor gehabt. Und wir haben ja dann, wir waren relativ erfolgreich mit zwei Alben, die frisch von der Leber weg waren und ein bisschen wöd, schlecht gespielt zum Teil, fehlerhaft. Und dann hatten wir den Anspruch, dass wir so ein bisschen besser werden. Also so eine Band, die Kritiker mögen. Also ich habe mir da gedacht, wir wären vielleicht die österreichischen Arcade Fire oder sowas und ganz schwierig und so weiter.
Bläsern und Streichern.
Mit Bläsern und Streichern.
Okay, verstehe.
Das rein von der Aufnahmetechnik her ist das viel besser geworden. Aber es hat dann keinen mehr interessiert. Also wir haben uns selbst verleugnet. Verleugnet nicht. Also es war schon ein Plan dahinter. Oder es war damals irgendwie...
Aber wolltet ihr euch weiterentwickeln oder habt ihr das Gefühl gehabt, ihr müsst euch weiterentwickeln?
Nein, wir wollten das, glaube ich. Also ich wollte es schon. Das war irgendwie automatisch.
Ich habe immer viel auf die Meinung anderer gegeben. Also, das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, wir müssen...
Du wolltest immer in Rolling Stone mit einer guten Bewertung.
Ja, so, ja, Dinge. Ja, mhm. Ja, ja, ja. Na, ich habe so gewisse Leute vor Augen gehabt, Kritiker, aber man dachte, ich will das sagen, super.
Ja, ja.
Was eine schlechte Einstellung ist.
Da ist besser zu sagen, du hast bestimmte Kritiker, was du willst, dass die nicht mögen.
Ja, ja, dass du vorkommst. Ne? So quasi,
die, davon gibt es auch viel, grundsätzlich.
Ja, mittlerweile werden ja kaum noch Verrisse geschrieben. Ne?
Ja, ist es so, ich habe... Mich interessiert Kunstkritik nicht, grundsätzlich.
Mich nimmer.
Ja, also ich ob das jetzt Musik ist oder Film oder Theater oder völlig wurscht was, also entweder es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und ich mag mir dann nicht von irgendeinem Typen erklären lassen, dass ich falsch liege. Weißt du, was ich meine? Ja. Und also entweder gespürt man es oder man gespürt es nicht, aber die Sachen, die man selber macht, das ist relativ klar. Ich kann dann schon stundenlang darüber reden, warum es mir gefällt oder warum es mir nicht gefällt, aber eigentlich, wer bin ich,
dass
ich
quasi eine Altersfrage, oder? Weil mit 20 denkt man anders vielleicht.
Nein, da war ich wirklich immer schon so.
Ja,
okay. Da war ich wirklich immer schon so, ja. Deshalb hat es auch nie wirklich viel Kritiken über unsere CD gegeben, weil wir die alle nie mögen und die Leute.
Nein, es gab damals, das war 2006, es gab zwei, drei Kritiken, die waren gar nicht, es war einfach kein Thema, ne? Es war einfach wurscht.
Ja.
Es gab schon Menschen,
die. Das ist schlimm natürlich.
Immer geschrieben, ja. Bei Schmoser ziehen um vom Flex ins WUK oder sowas oder irgendwas, was ich weiß ich nicht. Ja. Dachte, oho, aha, ja, sehr gut, Pressekonferenz, wenn es wollt. Ne?
Du, jetzt
aber es war natürlich eine Niederlage.
Ja. Jetzt habe ich noch eine gute Niederlage. Unsere vierte CD war bisher auch die letzte. Die ist rausgekommen im Jahr 2009 oder 10. Ja. Und ein Jahr später war eine Kritik im Wiener.
Okay.
So unter Neuheiten.
Ja.
Man kennt ja die Kritik vom George Michael, da waren wir, glaube ich, in der Krone, eine Kritik über das Konzert von George Michael
okay.
in der Wiener Stadthalle. Mhm. Ein super Konzert, alles bestens. Problem war nur, dass der an dem Tag gar nicht auftreten ist, weil der hat sich im Spital.
Wo er fast gestorben ist.
Ja, aber gestorben war. Aber
die vorgeschrieben war, halt, ne?
Vorgeschrieben, super
ja.
formuliert, ganz
groß, ja.
Edelfedern.
Edelfedern braucht kein reales
Ereignis. Niederlage, ne?
Wir sind jetzt eh schon bei richtigen Niederlagen. Ja, dann spielen wir jetzt ein Lied aus unserer interessantistischen Phase. Mhm. Ja.
Ich finde, das erste wird sich anbieten, 3000 Kilometer. Ich finde den Schluss, ich finde das immer noch.
Es ist noch immer.
Ja, es ist noch immer urgeil. Hat halt keiner verstanden.
Ja, da sind dann so Gitarrenwände und dann kommen Bläser dazu und es ist dann so ein bisschen atonal und.
Eigentlich gefällt es, oder? Für sich ist das richtig.
Ja.
Das denke ich jetzt schon, okay.
Eigentlich schon, ja.
Festgefahren, bis man nicht mehr weiterkommt. Und die größten Hürden unter uns halten wir an. Du sagst traurig, dass der Anfang schon das Ende war. Lass dir etwas Zeit, weißt du nicht mehr. Du hast mir früher mal erklärt, wie man Schmerz in Trost verkehrt. Du hast mir früher mal erklärt. Und wir haben Eis gekauft und es den Tauben verfüttert. Du hast meine Welt gewunken, ich hab deine erschüttert. Und immer muss irgendwer gehen und du wirst mich nie. Thank you.
habe mir angeschaut, Woodstock 99. Das war ein Konzert, das irgendwie in die Annalen einging. Das war komischerweise vom gleichen Typen veranstaltet wie halt das echte Woodstock von Michael Lang. Und der hat schon vorher Anfragen gehabt, dass er das macht, weil natürlich jeder bietet da ein großes Geschäft dahinter. Es hat ihm irgendwie nie interessiert. Und dann hat er aber damals, seine Tochter war da im richtigen Alter, die wollte das jetzt auch irgendwie erleben. Er hat es für seine Tochter gemacht, angeblich.
das ist das Denkbar Schlechteste, was man für seine Tochter vor allem machen kann.
Ja. Und das war von Anfang an irgendwie, das Ganze hat nicht funktioniert. Es war, glaube ich, extrem heiß, das Essen war schlecht, zu wenig los.
Im Wasser war Kacke.
Ja, genau. Irgendwie so eine aufgeheizte Stimmung, dann irgendwo hat es eine riesengroße Backstreet Boys Puppe gegeben, die haben es irgendwie dann anzünden oder irgendwie sonst irgendwie ruiniert. Also von Anfang an eine ganz, ganz furchtbare Stimmung. Sheryl Crow auf der Bühne, da hat es dann irgendwie misogyne Aussagen gegeben und sozusagen, es war alles ein bisschen in Richtung Sexismus, Vergewaltigungen, Schlägereien, also alles nicht so super. Und das Beste war dann, am letzten Tag haben sie dann Kerzen verteilt. Sie wollten so ein Lichtermeer für den Frieden machen. Ne? Ja. Natürlich haben die dann alles auch angefackelt. Mhm. Das hat dort wirklich gebrannt.
Ja. An allen beim Red Hot Chili Peppers Konzert dann, oder?
Die sind auch dort auftreten. Ja.
Und das Lied Fire haben sie gespielt.
Ja. Ja, genau. Aber die Schuld, sie haben dann, das ist auch interessant, weil sie haben dann beide mal einen Schuldigen gehabt. Sie haben dann während des Festivals haben die Besucher da schon irgendwie Toilettentieren irgendwie ausgehängt und irgendwelche Absperrungen niedergerissen und haben dann mit diesen Utensilien haben sie dann Crowdsurfing betrieben. Mhm. Und das hat der Fred Durst von Limp Bizkit mitbekommen und der hat das dann auch gemacht. Mhm. Der ist dann auf der Bühne sozusagen mit so einem Tier da herumgesurft. Und man hat dann schon gesagt, dass irgendwie Limp Bizkit schuld sind an der ganzen Sache.
Ja, ich meine, also seine Aussagen, also er hat das schon wahnsinnig angekratzt. Ja, ne? Also im Vergleich zu Korn, die dort ja auch gespielt haben, wo dann der Sänger nachher gesagt hat, nein, das war schon echt unangenehm dort spielen. Und Fred Durst ist halt so richtig quasi dieses aggressive, US-amerikanische 20- bis 25-jährige Dude-Wesen.
Das war dieses New Metal, ne?
Genau. Und wo sie dann, glaube ich, den Technikturm auch umgeschmissen haben.
Genau. Und dann hat es geheißen, irgendwie am Schluss, ganz am Ende, wird eine große Überraschung passieren. Also quasi als letzter Act am Sonntag, drin, wer ganz großer kommt, dann hat es geheißen Michael Jackson vielleicht so in die Richtung, oder vielleicht Bob Dylan oder so. Und dann war nichts und dann haben sie irgendwie den Jimi Hendrix, ein Video herzeigt vom Hendrix von Woodstock 69, der da irgendein Solo gespielt hat, 14 Minuten, das war's. Mhm. Und dann ist das nochmal alles quasi eskaliert.
Wir haben dir gesagt, du sollst auch so musikalische Niederlagen raussuchen und du hast gesagt, so viel fällt da vielleicht gar nicht ein oder ist da zwischenzeitig eingefallen. Und das Erste, was gekommen ist, ist glaube ich Red Hot Chili Peppers gewesen.
Ja, Red Hot Chili Peppers habe ich sehr, ich bin grundsätzlich ein Typ, ich höre quasi eine Band immer sehr lang ausschließlich. Und ich habe sehr viele Jahre lang nur die Doors gehört und irgendwann habe ich dann einmal sehr lang nur die Red Hot Chili Peppers gehört und mein erstes Album, das ich mir gekauft habe, war One Hot Minute. Und das hat mir wild getaugt. Und dann habe ich alle anderen Red Hot Chili Peppers Alben gehört und habe mir gedacht, gute Alben gibt's nichts, aber nichts ist so gut wie One Hot Minute. Und dann bin ich draufgekommen, erst wirklich später, dass das alle so schlecht finden. Und dass alle sagen, das ist das schlechteste Album. Und überhaupt war ein netter, ich weiß nie, wie man ausspricht, den Gitarristen, Frizzanti, dort spielt, sondern der andere. Und ich verstehe das bis heute nicht.
Ja, ich auch. Dave Navarro von Jane's Addiction.
Dave Navarro, genau, hat er gespielt. Ja. Das ist ein super Album. Also die Blädelnummern, so wie I'm a Little Peer. Es ist so ein gutes Album.
Coffee Shop.
Ja, Aeroplane.
Wir finden das nämlich beide auch, dass gerade die Nummer oder das Album super ist.
Und das ist ein super Album. Wird, ne? Ja. Aber das schockiert mich bis heute.
Ich verstehe.
Weißt du, hast ein Lieblingsalbum und dann sagen da plötzlich alle, dass das Schlechteste ist. Ne? Vielleicht kann ich deshalb mit Kritik eigentlich nicht so gut umgehen.
Du, ich habe auch so ein Album, was mir genau gleich geht, und zwar von Element of Crime. Da gibt es eine Platte, die heißt An einem Sonntag im April. Und bei jeder Gelegenheit, die es irgendwie gibt, sagt die Band, wie schlecht das Album ist.
Ah, die Band selber?
Ja.
Okay.
Die Band sagt, das ist ganz, ganz furchtbar.
Und spielt nichts davon live,
Wir haben oder? Nie was gespielt, also spielt nichts davon.
Vielleicht ist irgendwas passiert bei der Aufnahme, was dann mit diesem Album verbinden und deshalb wollen sie nicht mehr daran erinnert werden oder so.
Nein, ich glaube, sie sind wirklich, das
klingt ist anders
so ein bisschen, die haben so wie wir damals so Bläsersätze eingesetzt.
Das darf man nicht machen.
Darf ja. man nicht?
Außer du bist Van Morrison, aber ich glaube...
Oder als K-Band, aber dann ja, hast du sowieso das andere Probleme. Ne?
Ja. Ja, aber das ist auch so ein Album, was die Band nicht mag.
Klingt
aber
das anders als die anderen Alben?
Ich finde nicht. Ja, ein bisschen mehr Bläser halt. Ne?
Aber die haben ja dann so einen Podcast, glaube ich, gemacht,
ja, oder sowas,
das, ne? Wo jedes Album besprochen wird.
Aber genau.
Haben sie über das, haben sie da auch so schlecht geredet?
Ja. Ja, das ist das, was ich gemeint habe.
Vielleicht braucht man als Band so eine eigene Dynamik, dass man sich auf die gleichen Alben einschießt und dann so Gemeinsamkeiten hat. Ne?
Wahrscheinlich,
das ist jetzt, war nicht keine gute Phase.
YouTube-Pop.
Mag
ich. Ich mag ja, ich mag YouTube nicht, aber das Pop taugt mir.
Ja gut, also dann such du uns aus von die Chili Peppers, von dem Album.
Nimm mal Aeroplane. My life is spiked with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song but sweet and sour Jane and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. That motherfucker's always spiked with pain.